Deutsches Reiseradio und Podcast 153 mit Rüdiger Edelmann in schwierigen Zeiten und mit einem mindestens genauso schwierigen Thema. Das Coronavirus und Covid-19 haben uns in den letzten Monaten völlig vereinnahmt in Europa. Natürlich haben wir auch mitbekommen, was in den USA passiert ist. Die Infektionslage ist so kritisch wie in keinem anderen Land der Welt. Der menschlichen Tragödien hat die amerikanische Gesellschaft in den letzten Wochen ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Das ist der erneut aufflammende Protest gegen Rassismus. Begründet auch in der Tatsache, dass die schwarze Bevölkerung besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen war und ist. Genau in dieser Situation wurde in Minneapolis George Floyd ermordet, erstickt durch einen Polizeibeamten nach der Festnahme. George klagte "I can't breathe", das Knie des Cops in seinem Nacken. Der reagierte nicht und 8 Minuten und 46 Sekunden später war George Floyd tot. Was dann geschah, wird in die Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika eingehen. Landesweite Proteste wegen dieser Gewalttat, landesweite Proteste gegen die Ermordung, Proteste gegen den latent und historisch gewachsenen Rassismus im Land der begrenzten Unmöglichkeiten. Und so mancher Besucher und Tourist wird sich gefragt haben, ist die Situation wirklich so schlimm, gefolgt von der Betrachtung, dass sie nie gut war, nie okay, nie menschlich und endend in der Erkenntnis, dass es unmenschlich ist, vor den Geschehnissen einmal mehr die Augen zu verschließen. Black Lives Matter, ein Hashtag geht um die Welt und der 45. Präsident der USA schließt die Augen und ignoriert, begleitet vom heimlichen Beifall aller Rassisten im Land. Rassismus hat Tradition in den USA. Beginnend in der Sklaverei über den Bürgerkrieg zwischen Nord- und Südstaaten, der vermeintlichen Befreiung aus der Sklaverei bis ins Heute subtil weitergeführt auf wirtschaftlicher und sozialer Ebene. Also schaute ich auf meine eigenen Reisen durch das Land, das ich eigentlich sehr liebe. Und gleich wohin es ging, irgendwann war immer Rassismus ein Thema, meist versteckt in Geschichtsstunden aus der amerikanischen Chronik. Die heutige Story handelt genau davon. Stammhörer der Reiseradio-Podcasts erinnern sich an meinen Trip durch die Südstaaten der USA auf der Recherche rund um Musik. In der Regel schwarze Musik. Gospel, Blues, Soul, Rock'n'Roll. Und welches Thema auch immer ich anfasste, ganz schnell war von sozialer Ungleichheit die Rede und von daraus gewachsener Kreativität, die sich die Weißen gar zu gerne aneigneten, ohne die historische Hypothek abzubezahlen. Beginnen wir unsere heutige Reise an der Stelle, die den inhaltlichen Schlusspunkt meines Roadtrips setzte, in Birmingham, Alabama. Dort habe ich Barry McNeely getroffen. Er ist Programmberater des Civil Rights Institute of Birmingham, die Stätte, wo man mit am meisten über Bürgerrechte und den Kampf der Schwarzen um diese Rechte erfahren kann. Aber hier wird nicht nur ausgestellt, sondern auch geforscht. Und man befindet sich im Epizentrum der Konflikte zwischen Schwarz und Weiß in den 1950er und 60er Jahren. Nur eine Straße trennt das Institut von der 16th Street Baptist Church. Die Kirche, die traurige Berühmtheit erlangt hat, als vier Mädchen im Alter von 11 bis 14 Jahren durch einen Bombenanschlag des Ku Klux Klans am 15. September 1963 ums Leben kamen. Genau dort bin ich mit Barry verabredet. Und genau dort beginnt eine der traurigsten Geschichten der schwarzen Bevölkerung von Birmingham, Alabama. Barry sagt, sie kamen in der Nacht vor dem Anschlag und sie haben die Bombe unter der Treppe des Hintereingangs versteckt, damit sie niemand sehen konnte. Nein, nicht am Haupteingang. Dort wäre die Bombe vermutlich am Sonntagmorgen sofort entdeckt worden. So wurden alle von der Tat überrascht. Der Anschlag auf die 16th Street Baptist Church in Birmingham war bereits der dritte, aber der letzte. Danach, sagt Barry McNeely, bewegte sich etwas. Zu brutal war die Ermordung der vier Mädchen. Es war der Wendepunkt im Kampf der Bürgerrechtsbewegung und ebnete den Weg des Bürgerrechtsgesetzes, das ein Jahr später verabschiedet wurde. Es ist wahrhaft historisch blutiger Boden, auf dem wir stehen. Birmingham war wohl die Stadt der USA, wo Rassentrennung am heftigsten und längsten herrschte. Heute findet man an dieser Stelle der Stadt nicht nur die Kirche. Gegenüber stehen die Gebäude des Bürgerrechtsinstituts und beide wiederum liegen direkt am Kelly Ingram Park, dem zentralen Punkt der Proteste in den frühen 1960er Jahren. Am Eingang zum Park steht heute ein Denkmal für die getöteten Mädchen. Wenn du das Denkmal der vier Geister anschaust, siehst du die exakte Szenerie, als die Bombe explodierte. Vier Mädchen waren beim Umziehen für den Gottesdienst. Es wurde eingeweiht zum 50. Jahrestag der schrecklichen Ereignisse. Du siehst Cynthia Wesley, Denise McNair, Addie Mae Collins und Carol Robertson. Die Szenerie muss genau so gewesen sein, beschrieben von Addies Schwester Sarah, die den Anschlag überlebte.
Addie Collins' sister Sarah survived the bombing, and her recollection of what was going on as the children were changing is the subject of this exhibition you see.
Es ist symptomatisch, dass das untersuchende FBI trotz konkreter Informationen nicht tätig wurde. Es gab keinerlei Strafverfolgung der bekannten Täter bis zum Jahr 1977. Erst 14 Jahre nach dem Mord wurde Anklage erhoben gegen den Kopf des Attentats Robert Edward Chambliss, genannt Dynamite Bob. Er wurde vor Gericht gestellt und verurteilt. Die Prozesse gegen die anderen drei Attentäter fanden erst ab 2001 statt. Alle wurden zu lebenslanger Haft verurteilt. So wie die Prozesse verschleppt wurden, so haben weiße Rassisten nie aufgegeben im Kampf für eine Rassentrennung, sagt Barry. Völlig gleich, ob vor den großen Auseinandersetzungen.
Nat King Cole, the man with the velvet voice, when he comes here to Birmingham, this is 56, the National States Rights Party, this is a very virulent terrorist organization.
Nat King Cole, der Mann mit der Samtstimme, gab ein Konzert in Birmingham. Das war 1956. Mitglieder der National States Rights Party, letztlich eine weiße Terrororganisation, stürmten ein Konzert und versuchten, Nat zu entführen. Sie waren der Meinung, dass die schwarze Musik, Blues und Rock'n'Roll die Seele der jungen weißen Teenager verderbe. Sie kauften sich Tickets, stiegen auf die Bühne, entrissen ihm das Mikrofon und gaben ein rassistisches Statement ab. Nat King Cole wurde dabei verletzt und sagte am Ende des Abends, dass er nie wieder in Birmingham auftreten werde. Das Versprechen hat er gehalten. Doppelt traurig stammt er doch aus der Hauptstadt von Alabama, Montgomery.
And Nat King Cole kept that promise. He never came to this city. And that's a tragedy, because Nat King Cole is a native of the state of Alabama. He's born in Montgomery.
Während der Auseinandersetzung?
This is the Gaston Motel, by the way. This is where Dr. King would stay when he stayed in Birmingham.
Schau her, das ist das Gaston Motel. Ein sogenanntes schwarzes Hotel zu Zeiten der Rassentrennung. Hier wohnte Martin Luther King, wenn er in Birmingham war. Dr. King hatte immer das Zimmer Nummer 30. Aber auch Musiker stiegen hier ab. Am 10. Mai 1963 hatte man in der Stadt gegen die Rassentrennung protestiert und mit den Unterhändlern der Stadt einen Vertrag zur Auflösung der Rassenschranken geschlossen. In der Nacht dann bombardierten die Leute des Clans viele Gebäude, auch das Motel. Dr. King war glücklicherweise nicht in seinem Zimmer, aber ein anderer King, B.B. King, der Bluesmusiker, der noch Jahre danach von der Gewalt berichtete, die sich in diesen Tagen auf beiden Seiten entlud.
But there was a King there. The day that that hotel was bombed, B.B. King was there in that hotel, and he talked about being in Birmingham and the level of violence and hatred that he experienced after going through that bombing.
Aber auch danach. Rassismus ist alltäglich, auch heute noch. Er richtet sich hauptsächlich gegen Schwarze, aber nicht nur, sagt Barry. Als ich vor zwei Jahren mit ihm an einem Samstagnachmittag am Kelly Ingram Park stehe, findet gerade wieder eine Demonstration statt.
A few years back, when this state passed a law called House Bill 56.
Vor ein paar Jahren gab es ein neues Gesetz namens House Bill 56. Danach durfte die Polizei in Alabama jeden zur Überprüfung seiner Nationalität vorübergehend festnehmen, wenn er den Eindruck erweckte, kein Amerikaner zu sein. Aber bitte, wie sieht ein Amerikaner aus? Die Behörden dürfen das also quasi mit jedem machen. Danach rief die Gemeinschaft der Hispanics zum Protest auf, dem sich weitere angeschlossen haben. Die Demonstration fand hier im Park statt. Nach der Amtseinführung von Präsident Trump protestierten hier 5000 Frauen. Das war auch der Beginn der MeToo-Bewegung. Und heute gibt es an unserer Südgrenze eine Anordnung, dass kleine Kinder von ihren Eltern getrennt werden, das um die Einwanderung zu stoppen. Illegale Einwanderung, sagen einige. Heute jedenfalls sind die Leute hier im Park, in der Hitze, im Gewitterregen und verleihen ihre Stimme dem Unverständnis zu dieser Anordnung. Denn das, was an der mexikanischen Grenze gemacht wird, geschieht in unser aller Namen. Du siehst, Ingram Park ist ein Ort mit großer Energie. Das war nicht nur die 60er Jahre. Die Tradition setzt sich fort.
It's being done in all of our names, not just the name of the president. So this park is a very powerful place. So it's not just the 60s.
Barry erzählt mir das direkt unter dem Denkmal von Martin Luther King. Die Blickrichtung von Dr. King geht aus dem Park über das Denkmal der ermordeten Kinder direkt auf die 16th Street Baptist Church. Die älteste schwarze Kirchengemeinde der Stadt, gegründet 1873. Genau dort bin ich am nächsten Morgen zum Gottesdienst eingeladen. Habe ich mir im Vorfeld wirklich Gedanken gemacht, ob ich in die Kirche gelassen werde? Was für ein Unsinn, denke ich, als mich bereits 5 Gemeindemitglieder am Eingang begrüßen, mir sagen, wie sehr sie sich freuen, dass ich gekommen bin. Die Orgel spielt sehr lange und auch sehr traditionell. Währenddessen füllt sich die Kirche und nach einem Gebet bricht das durch, was einen immer so beeindruckt bei einem dieser amerikanischen Gospel-Gottesdienste. Let's pray. Father, we ask that you would bless us and that you would cause us, that you would cause us to get into our bones to do your word and not just be hearers only, so that we might go from this place and that we might be evidence of you in this dying world, that we might be evidence on our homes, on our blocks, in our neighborhoods, in this city, in this state, in this nation, in this world, even in this universe, to be witnesses of you. Amen. Es wird gesungen, Menschen stehen auf und tanzen. Laute Amenrufe sind zu hören und der Gospelchor stimmt an und fast alle singen mit. Mir fällt der Pop- und Soul-Song We Are Family ein. Das, was da die Sisters Sledge singen, wird wahr. Man fühlt sich zusammengehörig. Hier beginnt der Flashback auf eine 2-wöchige Reise in die Welt der schwarzen Musik und der US-Südstaaten, Mississippi, Tennessee, Alabama und Louisiana. Schon nach wenigen Tagen merke ich, dass Musik, beginnend beim Gospel aus den Kirchen, über Jazz, Blues bis hin zu Soul, Rock'n'Roll und zum Rap unmittelbar verknüpft sind mit der schwarzen Bürgerrechtsbewegung und dem Kampf um Freiheit, Anerkennung und Gleichberechtigung. In der 16th Street Baptist Church von Birmingham hatte ich die emotionale Begegnung mit dem Gefühl der Zusammengehörigkeit. Gehört habe ich das während der Reise zum ersten Mal im Civil Rights Museum in Jackson in Mississippi. Direktorin Pamela D.C. Jr. gibt mir die allererste Lektion in Sachen Bürgerrechte und Musik. Das Stichwort heißt Blues.
When we think about blues and we think about,
wir denken an Blues, an Sklaverei, wie die Musik in den Baumwollfeldern entstand. Wir erinnern an Schmerz und Verletzung, die an der Tagesordnung war. Die Menschen haben gesungen, um weiter arbeiten zu können. Es sind Lieder aus dem Herzen und genau diese Songs waren wichtig in der Bürgerrechtsbewegung. Es sind diese Songs, die aus dem Herzen kamen. Sie transportierten die Botschaft aus den Baumwollfeldern in die Nation, damit die Menschen erfuhren, was hier stattfand.
Es war eine Gesellschaft ohne Rechte für die Afroamerikaner. Arm, ohne Unterstützung, wurden sie von reichen schwarzen Farmern ausgebeutet. Eine Geschichte, die weit zurückgeht und auch dort immer mit Musik zu tun hatte, der verbindenden Sprache der Schwarzen. Auch schon vor dem Blues, genau den Wurzeln des Blues.
Eigentlich muss man viel weiter zurückgehen. Singen als Kommunikation, als Erkennungszeichen auf den von Harriet Tubman organisierten Fluchtwegen für Sklaven.
So if they were communicating that way, this goes way back to Africa on the slave ships.
Das geht weit zurück nach Afrika, auf die Sklavenschiffe. Und es ist phänomenal, dass diese Musik Afrikas im Blues überlebt hat und heute noch gespielt wird.
It's interesting how today the influences of even the music of Africa is still being played today.
Die Musik, der Blues, ist also nicht zweckfrei. Er vermittelt ein Lebensgefühl und er erinnert an richtig schlechte Zeiten. Der Kampf um Recht und Freiheit dauert schier endlos und ist bis heute nicht ausgestanden. Das Museum erzählt die Geschichte eindrucksvoll. Die Bürgerrechtsbewegung nahm ja erst in den 1950er Jahren Fahrt auf und die konservativen Weißen hielten dagegen. Es wurden 87.000 Menschen ausspioniert, um herauszufinden, ob sie die Bürgerrechtsbewegung und die Integration unterstützen, erfahre ich im Museum.
Other states had citizens' councils, but in 1956, Mississippi alone had its own spy agency. The Sovereignty Commission. The commission began compiling files on 87,000 people suspected of supporting integration.
We have got to offer stern resistance to preserve racial segregation.
Die Schulen in Mississippi blieben bis in die 60er Jahre bei der Rassentrennung. Nur 3% aller schwarzen Schüler waren in integrierten Schulen. Gleichzeitig schossen weiße Eliteschulen wie Pilze aus dem Boden. 15 Jahre nach der Gerichtsentscheidung zur Unrechtmäßigkeit von getrennten Schulen, der Brown-Entscheidung, weigerte sich der Bundesstaat Mississippi noch immer, integrierte Schulen einzuführen. Erst 1969 gab es eine Entscheidung des obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten, dass man die Entscheidung nicht weiter verzögern könne. Erst dann wurden gemeinsame Schulen in Mississippi eingeführt.
The Supreme Court intervened once again, saying the state could no longer delay. Mississippi schools began to integrate. In Mississippi and across the nation, many communities still struggle with the issue of school integration.
Trotzdem kämpfen nach wie vor Städte in Mississippi und im ganzen Land gegen integrierte Schulen. Aber der Brown-Prozess war richtungsweisend und ein entscheidender Katalysator der Bürgerrechtsbewegung. Er sorgte für eine Ausbildungsreform und für die Anfechtung der Rassendiskriminierung.
This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine.
In der Bürgerrechtsbewegung spielte und spielt Musik eine riesige Rolle. Gerade weiße Künstler unterstützten in den 60er Jahren, sagt Pamela.
There's one singer that, and I can't think of his name right now. Seeger. Pete Seeger.
Da gab es einen Sänger, ich überlege gerade, Seeger, Pete Seeger hieß er. Der kam hierher. Er hat nicht nur gesungen, sondern auch für die Bewegung gearbeitet. Er war hier im Delta und hat in den Freedom Schools gearbeitet. Humanität forderten er und viele Künstler. Deshalb kamen sie und arbeiteten dafür tagtäglich für den gesellschaftlichen Wandel.
Musik hat viel bewegt, hat viel zum Bekanntwerden der Probleme beigetragen. Und durch das Bekanntwerden der misslichen Verhältnisse hat sich dann irgendwann endlich etwas bewegt. Musik bringt Menschen zusammen. Deshalb war und ist sie so wichtig im Kampf für die Freiheit, sagt Pamela Junior.
That's what brings us together.
Du kannst einen Song spielen und alle kommen zusammen. Schwarz, weiß, gelb oder grün. Es ist der Rhythmus, gar nicht mal so sehr der Text, der eine Rolle spielt. Für Kinder, für jeden. Wir mögen unterschiedlichster Meinung sein, aber bei dem einen Song stehen wir zusammen und kommen zusammen.
Musik vereint, trotzdem ist Wachsamkeit angesagt. Denn Musik einigt offensichtlich nicht auf Dauer, sonst hätten die Vereinigten Staaten heute ein großes Problem weniger. Musik als Katalysator für den Freiheitskampf. Da spielte der Blues eine große Rolle. Aber was macht den Blues aus und was macht ihn so einmalig? Diese Frage beantwortet Nah Jerry Cooper.
It's a certain melody, it's a certain rhythm.
Es ist eine spezielle Melodie, ein besonderer Rhythmus. Den Blues zu haben bedeutet, dass du traurig bist, depressiv, aber du machst einfach weiter. Der Blues repräsentiert den Schmerz und den Lebenskampf von Menschen. Trotzdem haben sie weitergelebt.
I think it is because you always find where there's oppression.
Weißt du, überall, wo es Unterdrückung und Armut gibt, ist Kreativität. Wenn du über Sklaverei und die afroamerikanische Geschichte nachdenkst, wirst du feststellen, dass es in meinem Volk immer darum ging, etwas aus dem Nichts herauszuschaffen.
Mein Volk. Diese Bemerkung spricht für sich und sie verdeutlicht Nah Jerrys Nähe zur Bürgerrechtsbewegung und zur Musik. Worüber sie nur zögerlich redet, ist die Tatsache, dass sie enge familiäre Wurzeln zum Blues hat.
I'm from Chicago originally and my great-grandfather is Muddy Waters.
Ich bin ja eigentlich aus Chicago. Mein Urgroßvater war Muddy Waters. Daher stammt meine Liebe und Inspiration zur Musik. Mein Uropa war Baumwollpflücker in Clarksdale, nur 40 Meilen von hier.
I've just started now talking about him. When people approach me, they want to know about Muddy Waters. I don't know who that man is. I know who my grandfather is.
Ich habe gerade erst begonnen, über ihn zu sprechen. Die Leute wollen mit mir immer über Muddy Waters reden, aber ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß nur, wer mein Opa war. Das geht dir sicher auch so. Du kannst über deine Großeltern erzählen, aber nicht darüber, wer sie in der Öffentlichkeit waren. Der Musiker Muddy Waters war nicht Teil meines Lebens. Er war nur mein Uropa. Jemand, der mich geliebt und beschützt hat. Der Patriarch unserer Familie. Jeder hat zu ihm aufgeschaut. Aber über den Musiker kann ich nicht sprechen, weil ich ihn so nicht kannte.
Someone that protected me and someone that was the patriarch of our family and everyone looked up to him But the musician part, honestly, I really can't speak to because I didn't know him as that. It is a part of my roots. I mean, it's just part of every fiber of my bone. I remember when the Rolling Stones would come over.
Er war einfach Teil meines Lebens. Wenn die Rolling Stones vorbeikamen und gemeinsam mit ihm und ZZ Top gespielt haben, dann waren das Freunde von Opa, die mit ihm gejammt haben. Ich habe nichts von seiner Bedeutung als Star gewusst. Er war immer der ganz normale Mensch aus dem Mississippi-Delta. Sein ganzes Leben hat er so gelebt. Es hat mich umgehauen, als ich älter wurde und erfuhr, wie groß sein Beitrag zur Musikgeschichte war.
I was blown away as I got older and started doing my own research and figuring out exactly what his contributions were to music.
Blues macht die Lebenssituation der schwarzen Bevölkerung deutlich. Der Ursprung der Unterdrückung liegt aber in der Sklaverei. Die schwarze amerikanische Musik ist letztlich aus Afrika eingewandert. Rechtlos kämpften die Menschen ums Überleben und wurden schon damals zur unfreiwilligen Attraktion, zum Amüsement für die weiße Bevölkerung. Beispiel Jazz. Musik und Menschenrechtslektion von John McCusker, Journalist aus New Orleans.
The beginnings really start with the colony.
Alles fing mit den Kolonien an. Wir wurden gegründet von den Franzosen und später die Spanier. Wir waren also völlig anders als der Rest der Vereinigten Staaten. Wir waren keine weißen angelsächsischen Protestanten. Wir waren katholisch. Mit den Franzosen kam die Lebenslust, die Lust an Musik und Tanz. Und New Orleans wurde deshalb eine Stadt der Musik. 1796, die erste Oper in Amerika. Heißt, westliche Musik war fest verankert, bevor das 18. Jahrhundert begann. Auf der anderen Seite gab es die Musik der afrikanischen Menschen, die hierher verschleppt worden waren. Zur Zeit der Spanier und Franzosen hatten die Sklaven am Sonntag frei. Das nutzen sie, um ihr angebautes Gemüse zu verkaufen. Dabei trommelten, sangen und tanzten sie wie zu Hause in Westafrika. Als dann die Amerikaner hierher kamen, sind die ausgerastet. Da sie es aber nicht verhindern konnten, gab es ein Verbot, in der Stadt zu singen, außer am Sonntag an genau dieser Stelle, am Congo Square. Der Platz, von dem John McCusker redet, liegt heute direkt am Eingang des Louis Armstrong Parks, mitten in der Stadt. Die Musikstile entwickelten sich, die Freiheit schwarzer Menschen nicht. Trotzdem war Musik Überlebenshilfe und in späteren Jahren mit den ersten kommerziellen Erfolgen schwarzer Musiker eine mögliche Strategie aus dem Teufelskreis. Die schwarzen Jazzmusiker zog es nach Chicago, die Blueshelden machten sich vom Mississippi Delta aus auf den Weg nach Memphis. Dort gab es Aufnahmestudios und in Memphis den ersten schwarzen Radiosender der USA. Der verhalf auch Blueslegende B.B. King zum musikalischen Durchbruch.
Now it is 3 o'clock in the morning. Can't even close my eyes.
B.B. King erzählte selber über seinen Start beim Radio, dass er den Job nur bekommen habe, um Werbespots zu schreiben. Zum Beispiel für Pepticon, ein Mittel gegen Magenprobleme.
I got there to this radio station. So say, you think you could write a jingle? Yes, sir. I can write a jingle. So let me see what you can do. And I started.
Pepticon, show is good.
Pepticon, show is good.
Pepticon, show is good, you know.
Pepticon show is good.
Pepticon show is good.
Pepticon show is good.
You can get it anywhere in your neighborhood is your heart. That's how I got on the radio, WDIA.
Ein Star war geboren, dank des ersten schwarzen Radiosenders in den USA. WDIA Memphis.
There wasn't a similar outlet for their audience, in other words, for blacks, to get information out. Nothing compared to what WDIA could do.
We're feeling gay, though we ain't got a dollar. Right here on WDIA, the voice of Memphis, Tennessee.
Memphis entwickelte sich im Lauf der Jahrzehnte zum musikalischen Schmelztiegel. Vorurteile, Rassentrennung und soziale Benachteiligung wurde selbstredend nicht eingeschmolzen. Das Stadtzentrum von Memphis rund um die Beale Street ist heute ein Anziehungspunkt für Touristen und Memphis hat letztlich nur dank Musik und Besuchern überlebt, sagt Stadtführer Jimmy Ogle. 63% unserer Stadt sind schwarz, sagt er mir. 30% sind weiß bis heute. Erst kam das Gelbfieber und dann die Wende ins 20. Jahrhundert. Da begann der Blues seinen Weg hierher, über den Blues Highway. Die Baumwollpflücker, die befreiten Sklaven, alle kamen hierher. Aus Spirituals, Gospels und Arbeitssongs wurde Blues. Das vermischte sich genau hier in der Beale Street und wurde später zum Rock'n'Roll bei Sun und zum Soul bei Stax. Jimmy hat das Zauberwort genannt. Ich stehe mit ihm mitten auf der Beale Street. Es ist Nachmittag, es ist feucht heiß und trotzdem drängen sich die Touristen auf der Top-Sehenswürdigkeit von Memphis. Ein buntes, lautes Treiben. Beale Street steht für schwarze Musik, schwarze Kultur und in den frühen Jahren für das schwarze Geschäftszentrum der Stadt. Memphis ist nicht viel anders als andere Städte im Süden, sagt Jimmy. Um die Wende zum 20. Jahrhundert konnten alle Schwarzen hierher kommen. Es war eine Einkaufsstraße mit Haushaltsläden, Schuh- und Kleidergeschäften. Bis in die 1960er Jahre war Beale das kommerzielle Zentrum der Schwarzen. Als dann die Rassentrennung aufgehoben wurde, Schulen 61, Theater 62, da verfiel dieses Viertel Zug um Zug. 1975 schloss das Peabody Hotel. Von 77 bis 83 war Beale Street komplett abgesperrt und eingezäunt. 1979 lebten im Stadtzentrum weniger Menschen als im benachbarten Gefängnis. Einwohner Downtown 500, Gefängnisinsassen rund 1000. Klartext, Memphis wäre nach großen Zeiten beinahe vor die Hunde gegangen. Gerettet wurde die Stadt zu Beginn der 1990er Jahre von Musikgrößen. Die Wiederbelebung der Beale Street verdankt man zum Beispiel B.B. King, der in der jahrelang gesperrten Straße Geld investierte und einen Bluesclub mit Restaurants eröffnete. Was heute wieder funktioniert, hätte die weiße Bevölkerung beinahe vermasselt. Memphis wurde in diesen Jahren durchaus reduziert auf Graceland und die Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley. Aber auch das Sun Studio, in dem er seine erste Hitsingle produzierte, musste erst einmal wiederbelebt werden. Bürgerrechtler sagen mitunter, dass Rock'n'Roll die Erfindung der Weißen gewesen sei, um den schwarzen Sound zu verflachen und seiner Ursprünglichkeit zu berauben. Zur Ehrenrettung der weißen Musiker muss man sagen, dass sie in den seltensten Fällen zu den Rassisten gehörten. Sie wollten gute Musik machen und das gelang, sagt Sack, einer der Guides, die durch das legendäre Sun Studio führen.
Sun Studio is a legend, without a doubt.
Sun Studio ist eine Legende, sagt Sack. An der Oberfläche ist das schon ganz cool. Elvis hat hier aufgenommen, Johnny Cash hat produziert, cool. Wenn du aber eintauchst in die Geschichte, realisierst du, welchen Einfluss das gehabt hat. Dieser Platz hat die Welt verändert. Wo stünden wir heute ohne diese Musik? Rock'n'Roll hat die Lebensweise der Menschen verändert. In den 50er Jahren ging es nur um Standards und darum, wie man sich zu verhalten habe. Der Rock'n'Roll hat den Menschen die Individualität gegeben, eine freie Art, sich auszudrücken.
And that let people express things that they hadn't been able to before. I went to a Peter Guralnick book signing once. You know, the guy that wrote Sam Phillips, the man who invented rock and roll. Great.
Ich war mal bei einer Lesung von Peter Guralnick, dem Autor der Sam Phillips Biografie. Da fragte jemand, wie viel Rock and Roll mit den Problemen der Rassentrennung und der Bürgerrechtsbewegung zu tun gehabt habe und was die Musik erreicht hat. Peter sagte, die Menschen mögen unterschiedliche Sprachen sprechen, aber jeder hört Musik. Und wenn die Musik gut klingt, ist alles gut. Da fragt keiner mehr, wer sie geschrieben hat, was sie repräsentiert. Wenn sie gut ist, ist sie gut. Klar, Musik war und ist eine Brücke für die Bürgerrechtsbewegung. Sun hatte damit gar nicht so viel zu tun, aber da war ja die Verbindung zu Dewey Phillips, dem DJ. Er war der Erste, der in einer weißen Radiostation schwarze Musik gespielt hat. Race Music hieß das damals. Jeder sagte, der ist wahnsinnig, aber es machte den Unterschied, gerade für junge Leute in Memphis. Lass mich sagen, ohne Rock'n'Roll wären die Welt oder mindestens die USA in weitaus schlechterem Zustand. Unser Leben hat sich verändert. Die Art, wie wir Musik hören, spielen und produzieren. Rock'n'Roll hat alles verändert.
Specifically the US would be in a much worse shape. It's changed everybody's lives. It's changed the way that we listen to music. It changed the way that we perform. It changed the way that we record. It changed everything.
Was sich nicht änderte, waren der Rassenhass und die gesellschaftliche Benachteiligung schwarzer Menschen. Immer dann, wenn Schwarze begannen, Geld zu verdienen und gesellschaftliche Anerkennung zu bekommen, griffen Rassisten ein und machten Erfolg zunichte. So auch bei einem Studio in Memphis, das Soul-Geschichte geschrieben hat. Die komplette Story von Stax, Studio und Plattenfirma, gibt es schon in einem eigenen Podcast, genauso wie die History of Sun Records. Aber Stax muss noch einmal Thema werden, da sich das Studio anschickte, mit schwarzer Musik Geschichte zu schreiben und deshalb ruiniert wurde. Tim Sampson, Sprecher der Soulsville Stiftung, kennt die Hintergründe.
From what I've been told by all of the Stax artists and by Al Bell.
Ich kann nur erzählen, was ich von den Stax-Künstlern gehört habe und vom späteren Inhaber Al Bell. Al war seit 1965 dabei, sagt Tim, als Promotion Manager. Er war ein afroamerikanischer Disc-Jockey und kannte das Geschäft. Gerade mit schwarzer Musik. Allerdings muss man sagen, dass Stax immer ein Label war, das keine Rassentrennung kannte. Hier spielten Schwarze und Weiße. Okay, schwarze Musiker waren in der Mehrzahl. Der Erfolg zahlte sich aus. Die Künstler wurden wohlhabend.
At the time, the white business community did not like the fact that Stax Records was making African Americans wealthy.
Das alles zusammen führte in der weißen Businessgemeinde von Memphis zu Unruhe. Man sah nicht gerne, dass Stax Afroamerikaner wohlhabend machte. Sie versuchten, Al Bill auszutricksen. Bankleute behaupteten, er habe sich Kredite aus dem Firmenkapital genehmigt. Al war unschuldig, aber wurde angeklagt, vor Gericht gezerrt und freigesprochen. Der Kampf gegen Stax ging weiter. Er endete mit einem Überfall in den Studios, wo den Musikern gesagt wurde, ihr habt 15 Sekunden hier zu verschwinden oder wir knallen euch ab.
And came in one day and said, you all have about 15 seconds to get out of this building. We are shutting you down.
Das war 1974 und bedeutete das Ende des Produktionsbetriebs. Nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Die Firma war im Prinzip gesund, aber sie war eben schwarz. Deshalb tat man alles für den Ruin.
There were more factors at play.
Da spielten mehrere Faktoren eine Rolle. Stax war erfolgreich. Vielleicht war die Firma erfolgreicher, als sie es hätte sein sollen. Es lief ganz prima, bis der Rassismus begann, eine Rolle zu spielen. Wirbel sorgte einen Vertrag mit CBS in New York, die alle Platten vertreiben sollte. Wäre das Realität geworden, hätte Stax sicher einer der größten Plattenlabels der Geschichte werden können. Durch Intrigen wurde dieser Deal kaputt gemacht. Die Platten lagen in den Lagern und kamen nicht in die Geschäfte. Dadurch sanken die Einnahmen. Letztlich steckt hinter all diesen Bemühungen aber nichts anderes als Rassismus.
And was very low, but basically it was because of racism.
Das Ende war da. Die Rechte gingen an das große Fantasy-Label und das Aufnahmestudio von Stax stand leer und verfiel zusehends im Lauf der Jahre. 1989 kam die Abrissbirne. Wiederum fast ein Jahrzehnt später schlossen sich Menschen zusammen, um den großartigen Namen wieder aufleben zu lassen. Nicht als Musikproduktion, aber als Museum. Die Ausgangsbedingungen waren mehr als schlecht. Als wir dieses Projekt 1998 begannen, war hier alles abgerissen. Ein leeres, vermülltes Grundstück. Das Nachbargebäude, heute die Stax Musikakademie, war ein leerstehendes, heruntergekommenes Apartmenthaus. Also es gab nichts Besuchenswertes.
It was not considered a place where people would necessarily want to visit.
Aber es gab den Glauben an die Wiederbelebung großer Musikgeschichte.
It was a very big chance. The original founder of the Stax Museum, who is an anonymous philanthropist in Memphis.
Das war eine Riesenchance. Der ursprüngliche Gründer des Stax Museums, ein anonymer Spender aus Memphis, sagte, das Museum sei eine große Chance wegen des Standorts. Er wollte nicht, dass das Museum auf der Beale Street steht oder irgendwo in Downtown. Er wollte, dass es am Originalort entsteht. Er wollte so etwas wie einen Schrein einrichten. Leute aus aller Welt sollten die Chance haben, hierher zu kommen, um das zu inhalieren, was Stax ausmachte. Die Musik, das Gefühl, wie in den 1960er und 70er. Er sagte, dass zwar das Museum entstehen solle, aber nicht ohne den Bau einer Schule und einer Musikschule in diesem Stadtteil. Die Menschen hier hätten so geringe Lebenschancen. Er wollte das Vermächtnis aufleben lassen. Das Vermächtnis von Stax, Menschen eine Chance zu geben, sie Erfolg haben zu lassen, das passiert heute an der Musikakademie. Je mehr Besucher ins Stax Museum gehen, desto mehr Fortschritt wird möglich sein. Träger dieser Bemühungen ist die Soulsville Stiftung. Sie ist auch Träger des Museums, aber wie sagt Tim Sampson so richtig?
We were never going to be just a museum where we sat and took people's money to come learn about the history of Stax Records.
Wir werden immer mehr sein als ein Museum, das Geld dafür nimmt, um den Menschen die Geschichte der Soulmusik näher zu bringen. Neben dem Museum haben wir eben die Musikschule, unsere Charter School, die die Schüler fit für die Uni macht. Die ersten Uni-Zulassungen konnten wir 2012 feiern. 380 sind es bisher. 70 Millionen Dollar haben wir seitdem in Stipendien gesteckt. Das bitte im Kontext, dass ein Viertel aller Kinder in Memphis unterhalb der Armutsgrenze leben muss. Und so geben wir gerade armen Familien die Chance, ihre Kinder hierher zu schicken.
In Memphis, one out of every four children under the age of 18 lives below the poverty threshold. So what we try to do is just offer families a choice if they want their children to come here. We don't have any say so in who gets to come to the school. They apply and we put their names in a hat and draw, and those that get drawn are able to come here, and the rest we put on a waiting list.
Es gibt also noch viel zu tun. Stax ist ein wichtiger Teil davon.
And then in 1974, Stax went under. Sweat and tears went into that company from so many of us. It meant so much to Memphis.
Der Schauplatz des größten, brutalsten und traurigsten Akts des Rassismus in Memphis ist aber ein ehemaliges Motel. Zu sehen bekam ich leider nur die Außenfassade. Die Zeit ist zu kurz, denke ich noch, denn die nächste Station soll noch das Lorraine Motel sein, das Gebäude, von dem Dr. Martin Luther King Jr. am 4. April 1968 erschossen wurde. Heute beherbergt das Gebäude im Originalzustand das National Civil Rights Museum. Aber ich muss feststellen, dass Dienstag ist und dienstags ist geschlossen. So bleiben nur ein Foto und das, was mir Jimmy Ogle in der Beale Street über Dr. King erzählt hat. Erzählt über seine letzten Tage und Aktivitäten in Memphis.
The night before this march, March 28, 1968,
am Abend vor seinem letzten Marsch in Memphis kam Dr. King abends in die Beale Street. Er sah mit Erschütterung, dass die Leute Stöcke an die Laternenpfosten gebunden hatten. Die radikalen Schwarzen stimmten nicht überein mit der Philosophie des gewaltlosen Protests, den Dr. King predigte. Deshalb die Stöcke, denn wenn am nächsten Tag Gewalt ausbrechen sollte, wollten sie die Stöcke haben, um sich verteidigen zu können. Genau das geschah. Am 3. April hielt er seine letzte Rede hier in Memphis, bevor er ermordet wurde, am 4. April um 18.01 Uhr. Räumlich und musikalisch, der Kampf um Bürgerrechte, die Traurigkeit, der Blues, die Gewalt sowie Musik und Verzweiflung sind untrennbar verbunden mit der Geschichte der schwarzen Amerikaner.
Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Touchdown in the land of the Delta Blues.
in the middle of the pouring rain.
Was blieb, war ein Traum. I have a dream. Der Traum des Dr. Martin Luther King hat sich bis heute nicht realisiert. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir zu viele Waffen haben in unserem Land, meint Barry McNeely aus Birmingham, Alabama.
Guns are out of control in this country.
Waffen sind außerhalb jeder Kontrolle in diesem Land. Stell dir vor, wir Amerikaner sind ungefähr 5% der Weltbevölkerung, aber wir besitzen 50% aller Waffen. Da läuft was schief und jedes Mal, wenn es eine dieser Schießereien gibt, kommen unsere Regierungsvertreter und senden uns gute Wünsche und Gebete, statt die Waffengesetze zu ändern. Wir brauchen aber mehr als Gebete. Da muss was passieren. Statt besser wird es immer schlimmer. Wie sagt Bluesmusiker Elam McKnight in Brownsville, Tennessee, die Leute hier haben so viele Gründe, den Blues zu singen. Gerade heute.
People here definitely have a lot of reason to sing the blues nowadays. So, for many reasons.
Blues und das Leben gehören zusammen, meint sein Musikerkollege Lindsay Butler.
We pass the time, you know.
Er vertreibt die Zeit nach der Arbeit auf den Feldern. Du kommst nach Hause. Sonntags gehst du in die Kirche und du ruhst dich aus bei der Musik und vielleicht bei einem Barbecue. Und Jimmy, der Dritte im Bunde, meint fröhlich lapidar, Blues, ich spiele einfach weiter.
Just keep playing, that's what I do. Just keep playing, man. That's all you gotta do, keep playing.
Und so spielen sie einfach weiter, irgendwo in den Vereinigten Staaten von Amerika.
I'll just follow you.
Is that all right?
That's
yeah,
great.
Let's do it slow in G. G. What are we doing earlier? That's the blues.